die Presse.
Hoppla, das sind jetzt aber keine guten Nachrichten, die die Österreicher Dienstagmorgen geweckt haben. Das heimische Budgetloch ist nämlich quasi über Nacht auf einmal weit aufgerissen. 12 Milliarden Euro müssen nun eingespart werden, damit Österreich nicht in ein Defizitverfahren abrutscht. Dabei wollte die Regierung das Budget mit einem Plan doch eigentlich sanieren. Aber offenbar reicht er nicht. Gestern hui, heute pfui. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und bei mir ist gleich unser Wirtschaftsressortleiter Jakob Zirn zu Gast. Der wird mir erklären, wie dieses Loch passieren konnte und was das jetzt für Österreich bedeutet. Hallo Jakob.
Hallo Eva.
Jakob, die Österreicher sind heute in der Früh aufgewacht und haben gehört, dass der Staat anstatt 6,3 Milliarden vermutlich um 12 Milliarden verschuldet ist. Das ist ein bisschen viel für einen Dienstagmorgen. Wie konnte das passieren? Ist dieses Budgetloch über die Nacht auf wundersame Weise aufgerissen?
Also zuerst einmal, Eva, muss ich sagen, leider, das Budgetloch ist noch größer. Das ist nämlich dieser Anstieg von diesen 6 auf circa 12 Milliarden, das ist der Konsolidierungsbedarf, den wir brauchen, um unter die Maastricht-Grenze zu kommen. Und diese Zahl wurde gestern im Budgetausschuss des Parlaments eben unter anderem von Fiskalratspräsident Christoph Bartelt und auch von Finanzminister Markus Matterbauer genannt. Die gesamte Verschuldung Österreichs liegt, heute wurde eine ÖMB-Prognose präsentiert und da steht drinnen, dass ohne Konsolidierung wären wir bei einer Verschuldung von 4,5% des BIP. Das BIP liegt circa bei 500 Milliarden Euro. Das heißt, 1% sind circa 5 Milliarden. Das heißt, da reden wir von 22,5 Milliarden, die Gesamtverschuldung Österreichs ist.
Das ist relativ viel, würde ich mal sagen.
Also, Entschuldige, es ist nicht einmal die Gesamtverschuldung, da habe ich mich vielleicht sogar fast versprochen. Das ist das Defizit von heuer. Die Verschuldung von Österreich liegt natürlich noch viel höher. Die liegt bei etwas über 80% des BIP. Also da reden wir von um die 400 Milliarden.
Das ist nicht schlampert. Aber sag, wie konnte das passieren? Warum ist dieses Loch auf einmal so groß?
Naja, warum ist das Loch plötzlich größer geworden? Von so muss man ja die Frage stellen. Das ist einfach, weil es der Wirtschaft nicht gut geht. Es schwächen sich die Prognosen deutlich ab. Es ist jetzt nicht nur die Prognosen. Wir sehen, das ist auch das, was wir immer hören in unseren Gesprächen mit Unternehmen in den ersten 2 Monaten. Es läuft nicht so, wie man erwartet hat. Man hat erwartet, dass die Wirtschaft sich langsam wieder erfängt, dass es wieder besser läuft. Aber das passiert einfach nicht. Das hängt zum Teil, gibt es verschiedene Gründe. Es ist international, der Herr Trump macht sehr viel Chaos und verursacht sehr viel Unsicherheit. Wir haben nach wie vor die systemischen Probleme, zum Beispiel in der deutschen Autoindustrie, wo ein großer Teil der österreichischen Industrie auch dranhängt, der Zuliefererindustrie auch ansonsten, haben wir einfach auch eine schlechte Stimmung. Da hat dann auch in Österreich diese lange Phase dazu beigetragen, dass wir keine Regierung hatten etc. Das ist auch immer sehr schlecht für Entwicklungen. Und all das führt dazu, dass wir jetzt eben bei der Prognose der ÖMB, die heute präsentiert worden ist, die ihre Prognose aus dem Dezember revidiert um 0,9 Prozentpunkte für heuer und statt einem Wachstum von 0,8 wird jetzt eine Rezession von minus 0,1% vorhergesagt.
Mhm. Aber das muss jetzt trotz allem irgendjemand vorausgesehen haben. Also, dass Trump kommen wird, wissen wir schon länger. Dass es der deutschen Autoindustrie schlecht gehen wird, wissen wir auch. Und dass die Stimmung jetzt schon mal besser in diesem Land war, hat mich jetzt auch nicht überrascht.
Ja, das ist halt, da kann man natürlich immer drüber diskutieren, war hier zu viel Optimismus in den Prognosen vom Dezember drinnen? Wir haben ja das in den letzten Jahren mehrmals gehabt, dass einfach Prognosen meistens nach unten revidiert werden mussten. Also, dass eine Prognose nach oben revidiert worden ist, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, meines Wissens das letzte Mal im Jahr 22 der Fall. Seitdem haben wir immer, dass immer erwartet wird, nein, nächstes Jahr kommt der Aufschwung. Also, wir hatten 23 das erste Rezessionsjahr, hat man gesagt, 24 kommt der Aufschwung. 24 das zweite Rezessionsjahr, 25 sollte der Aufschwung kommen und jetzt schaut es leider danach aus, dass wieder kein Aufschwung kommt und das ist dann natürlich auch, weil warum, wo ist der Zusammenhang mit Budget? Da ist natürlich dann die Relevanz, der Staat muss deutlich mehr Geld ausgeben, beispielsweise in der Arbeitslosenhilfe, also wenn mehr Arbeitslosigkeit ist und auf der anderen Seite sind auch die Steuereinnahmen geringer. Das sind einmal so diese zwei typischen Faktoren, die dazu führen, dass einfach der Staat weniger Geld hat. Dann hat die ÖMB aber heute in ihrem Bericht einen sehr spannenden Passus auch drin, wo sie auch erklärt, dass der Staat anscheinend in den vergangenen Jahren auch so einen sogenannten Revenue Windfall hatte. Wir haben ja alle die Windfall Profits mitbekommen in den letzten Jahren bei Energieunternehmen, die halt profitiert haben, teures Gas und plötzlich haben sie für ihren Strom aus Wasserkraft auch mehr Geld bekommen. Und auch der Staat hatte so einen Windfall-Effekt, der eigentlich, wo er nichts dazu beitragen konnte. Jetzt muss ich ein wenig technisch werden, ich hoffe, es ist für alle verständlich. wir hatten in den letzten Jahren eine Verschiebung bei diesen Hauptkomponenten des BIP. Das BIP setzt sich in der Regel, hat man drei große Hauptkomponenten. Das eine ist die Lohnquote, also das Geld, das die Arbeitnehmer bekommen, von dem, was erwirtschaftet wird gemeinsam. Ein Teil ist die Unternehmensgewinne. Das ist für die Kapitalverzinsung sozusagen. Und das dritte sind die Steuern. Und hier hatten wir in den letzten Jahren eine deutliche Verschiebung hin zur Lohnquote. Die Lohnquote ist stark gestiegen, unter anderem auch, weil die Einkommen gestiegen sind und weil auch die Unternehmensgewinne dann zurückgegangen sind. Das hängt auch mit zum Teil weniger Investitionen zusammen, weil auch der Standort weniger attraktiv geworden ist. Aber summa summarum, Lohnquote ist gestiegen. Und jetzt ist so, dass die Löhne stärker besteuert werden als die Unternehmensgewinne. Und das hat dazu geführt, dass, so schreibt es die ÖMB, dass eigentlich seit 2019, glaube ich, haben sie als Jahr genommen, haben wir eigentlich sukzessive eher Steuersenkungen und trotzdem steigt die Abgabenquote von 41% auf 45%. Das ist jetzt fast auf dem historischen Höchstwert, der war etwas höher noch Anfang der Jahrtausendwende. Und dieser Windfall Revenue, der hat dazu geführt, dass eigentlich wir reicher gewirkt haben, als wir in Wirklichkeit waren, weil das jetzt ein Prozess ist, der sich jetzt gerade umdreht. Das heißt, wir haben eine weitere Schwächung der Wirtschaft, wo wir eh Probleme haben, dass Arbeitslosenkosten höher sind etc. Und wir haben auch eine Verschiebung, dass sich diese Windfall Revenues jetzt zurückdrehen, die Lohnquote wieder sinkt und so auch die Abgabenquote sinkt. Und das ist so ein Prozess, der im Hintergrund gelaufen ist. Also und zusätzlich haben wir noch das Problem, dass die türkis-grüne Regierung überbordende Hilfen gezahlt haben. Das haben wir an dieser Stelle schon öfters diskutiert in den vergangenen Jahren. Und das heißt, wir hatten eine schlechte Budgetpolitik und also wir haben uns stark verschuldet, obwohl wir schon diese Windfall Revenue im Hintergrund hatten. Das hat man so gar nicht so mitverfolgt sozusagen und jetzt dreht sich das und deswegen kommt hier so ein bisschen ein perfekter Sturm jetzt zusammen.
Mhm. Und wie hätte man bei den Windfall Revenues eingreifen müssen, damit sie das abgeschwächt hätte?
Naja, das ist ja nichts Negatives. Wenn ich die habe, dann ist das ja fein, aber man hätte es halt wissen müssen. Man hätte halt quasi, wenn man es erkannt hätte, wobei ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das heute auch zum ersten Mal gelesen, auch die Ökonomen haben das vielleicht nicht ganz so am Radar gehabt, hätte man natürlich sehen müssen, oh, ich habe jetzt mehr. Das ist wie wenn du dir vorstellst, du bekommst in einem Jahr einmal einen Bonus von deiner Firma und kannst es auch nicht in dein normales Gehalt und kannst nicht deine Ausgaben an das anpassen, sondern du musst sagen, oh, das ist eine Sonderzahlung oder von der Familie. Du kriegst irgendwas, eine Erbschaft, kannst es nicht in deine normale Ausgaben hineinbeziehen. Und so hätte man halt das ein bisschen sozusagen vorsichtiger vielleicht auch kalkulieren müssen, wenn man das gewusst hätte.
Mhm. Ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie solche Dinge in einem so gut überwachten und prognostizierten Staat dann doch immer wieder passieren können.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, das ist schon ein sehr komplexer Themenbereich, muss man sagen. Und viele Daten sind ja auch erst im Rückblick dann da. Deswegen insofern, und vor allem das Problem ist, Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung ist oft halt natürlich auch viel Psychologie. Und wenn die Psychologie nicht gut ist, und wie gesagt, wir sehen zum Beispiel jetzt auch in den USA, wie sich dort gerade die Stimmung dreht und dort jetzt erst die Notenbank die Federal Reserve von Atlanta, das ist auch so eine lokale Notenbank, auch plötzlich eine Prognose gedreht hat, dass die USA heuer in die Rezession fallen könnten, sind einige Dinge im Gange. Also man hat gewusst, dass der Herr Trump erratisch ist, aber ganz so erratisch hat man es vielleicht doch nicht erwartet. Und das Problem ist, das sorgt einfach für Verunsicherung. Und Verunsicherung ist immer Gift für wirtschaftliche Entwicklung, weil wer eine große und langfristige Investitionsentscheidung treffen möchte, der möchte Sicherheit haben.
Mhm. Gut, da schaut sich im Moment die Geopolitik, also nichts schaut im Moment nach Sicherheit aus. Wenn, dann müssen wir uns unsere eigene Sicherheit geben, was offenbar eben auch schwierig ist, wenn man mehr Geld ausgibt, als man hat und auch noch glaubt, man hat mehr Geld.
Genau. Oder man merkt nicht, dass man eigentlich mehr Geld bekommt, als man gedacht hat. Ja.
Du hast es schon gesagt, der perfekte Sturm. Was heißt das jetzt für Österreich und die Österreicher? Die ganzen Maßnahmen, die neue Regierung plant, etwa die Abschaffung des Klimabonus, die decken ja nur die Hälfte des Budgetlochs, das wir stopfen müssen. Wie will man denn diese weiteren 6 Milliarden einsparen, um dieses Defizitverfahren zu verhindern?
Also zuerst einmal ist auch spannend, hat auch die ÖMB heute vorgelegt, wie man diese 6,3 Milliarden sind die geplant. Laut ÖMB, die rechnen nur, dass 3,9 davon auch wirklich heuer schlagend werden. Da ist auch relativ leicht erklärt, das soll ja diese Einsparungen bei den Ministerien, 15% Einsparungen bei den Ministerien soll ja auch erfolgen. Und wir haben jetzt schon Ende März und da ist ja noch nichts passiert. Das heißt, das ist schon ein Viertel des Jahres vorüber und das war eigentlich allen klar, das kann dieser avisierte Zielwert, der im Jänner damals während der blau-schwarzen Regierungsverhandlungen vorgelegt worden ist, kann jetzt einfach gar nicht mehr gehen, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das sich so auch nicht ausgeht. Und den Rest, man kann sagen, es wird wahrscheinlich das ÖD-Verfahren, also dieses EU-Defizitverfahren einfach sich nicht mehr verhindern lassen. Das kann man jetzt ziemlich sicher langsam sagen, weil es ist so schon sehr, wäre schon sehr schwierig, grundsätzlich das mal zu machen, diese weiteren 6 Milliarden einzusparen, wiewohl Ökonomen durchaus hier, zum Beispiel bei klimaschädlichen Subventionen, Dieselprivileg, es durchaus Möglichkeiten gäbe, die wären aber sehr unpopulär. Und da wird vor allem diese Koalition wird sich darauf nicht einigen können. Also ich glaube, das wäre, da wäre man dann sehr schnell wieder bei einem echten Koalitionskrach, weil weder der rote Finanzminister Matterbauer wird im Sozialbereich stark reinschneiden wollen und muss man sagen, die ÖVP zum Beispiel, da gibt es auch einige heilige Kühe wie das Dieselprivileg, wo sie auch da nicht reingehen, weil sie auch wissen, dass dann die FPÖ das natürlich nutzen würde bei einem stark umkämpften Klientel, nämlich den Autofahrern am Land, den Pendlern am Land. Also gibt es immer Gründe dafür, warum das so ist. Und deswegen wird es ziemlich sicher zu diesem Defizitverfahren kommen.
Also das ist auch politisch angekommen. Die gewöhnen sich gerade alle an den Gedanken.
Also Kollege Klaus Knittelfeld aus der Innenpolitik hat heute schon ein bisschen herumrecherchiert in diese Richtung und hat mir berichtet, das ist das, was definitiv das Gefühl ist, dass man auch in der ÖVP sich dem jetzt mal hingibt und sagt, wir können es nicht mehr verhindern.
Mhm. Nachdem ich in der Chronik sitze, interessiert mich ja immer, wie wirkt sich das dann eben auf die Menschen aus? Was heißt das für uns?
Naja, es heißt für uns im Endeffekt, dass natürlich der langfristige Sparbedarf, das Defizitverfahren ist ja so, dass es jetzt mal vordergründig den Druck halt rausnimmt, aber wir halt auch unter eine gewisse Kuratel von Brüssel halt kommen. Das ist natürlich so sehr unangenehm für den Staat. Das ist etwas, was man eigentlich als Staat, der sich vor einigen Jahren noch als Teil der frugalen Vier gesehen hat, vermeiden hätte sollen, muss man ganz ehrlich sagen. Und vor allem, es ist ja so, Defizitverfahren ja oder nein, ist ja gar nicht die entscheidende Frage. Wir haben einfach diese Verschuldung. Das heißt, wir müssen das wegbekommen. Man kann irgendwann hoffen, dass doch die Wirtschaft zum Laufen anfängt und dann haben wir wieder, wenn das BIP größer wird, dann haben wir diesen klassischen Nennereffekt. Wir rechnen ja die Schulden immer absolut die Schulden im Prozent des BIP, das heißt, wenn das BIP größer ist, dann ist natürlich auch dieses Verhältnis, dann sinkt auch die Verschuldung, das Defizit und die allgemeine Verschuldung. Das heißt, wenn die Wirtschaft ins Laufen kommt, dann könnte man das wieder verbessern, nur das sehen wir derzeit leider nicht. Das Problem ist, hier sehen wir haben massive Probleme, 3 große Probleme, wir haben hohe Energiekosten, hohe Lohnkosten, hier ist schwierig etwas zu machen, die Entlastung und das dritte ist die hohe Bürokratie. Das wäre kostengünstig zu machen, hier das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Hoffnung sehe, dass die Regierung hier vielleicht wirklich etwas machen kann, den Menschen, den Unternehmen das Wirtschaften erleichtern kann und so dann auch die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt und so ersinkt. Und wenn du gefragt hast, was das konkret für die Menschen bedeuten wird, naja, es wird einfach in den nächsten Jahren, der Spardruck wird da bleiben. Das ist jetzt so, man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, jetzt sparen wir ein Jahr und nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen und dann passt das schon wieder. Ich glaube, dass das einfach nicht bleiben wird und dass jetzt wirklich einmal Sparmaßnahmen und vor allem auch in heiklen Bereichen wie beispielsweise Pensionssystem, da hat es ja einige Ansätze schon gegeben, aber wird man sehen, ob da hier dann doch jetzt der Druck größer wird, jetzt schon was zu machen, um einfach mittelfristig jetzt auch den Spardruck rauszubekommen. Das Defizitverfahren würde ja auf 7 Jahre laufen, das heißt, da reden wir auch über diese Legislaturperiode auf jeden Fall hinaus, wo man da eigentlich Maßnahmen angehen müsste.
Und wir reden da von großen Brocken, eben Pensionen, Gesundheitswesen, da geht ja am meisten, wobei Lohnnebenkosten könnte man ja theoretisch drücken, nur dann hat der Staat wieder weniger
Einnahmen. Genau, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass hier zum Beispiel, und das ist zum Beispiel etwas sicher für Unternehmen auch eine schlechte Nachricht, weil da wurden ja all diese Entlastungsmaßnahmen, die notwendig wären, zum Beispiel bei der Lohnnebenkostensenkung, wurden ja bereits alle auf 2027 erst avisiert und auch dort unter Budget vorbehalten. Da werden wir jetzt schauen, ob sich das ausgeht.
Kann man auf Dauer überhaupt so viel einsparen? Es ist ja jetzt sehr, sehr spannend, dass jetzt ausgerechnet der sehr linke Finanzminister Markus Matterbauer in dieser doch absoluten Krise, muss man jetzt fast schon sagen, an den Rudern sitzt. Und der hatte bereits davor gewarnt, dass die Konjunktur durch zu viel Sparen weiter gedämpft wird und man so halt in einen Teufelskreis, also in eine Abwärtsspirale kommt. Ja, hat er recht?
Ich meine, man muss schon sagen, dass natürlich man aufpassen muss, wenn man Sparmaßnahmen setzt, die konjunkturschädlich sind. Das ist durchaus. Aber man muss auch aufpassen, es gibt konjunkturschädliche und es gibt weniger konjunkturschädliche Sparmaßnahmen. Zum Beispiel jetzt die Abschaffung des Klimabonus, schreibt auch die ÖMB, das war nicht großartig konjunkturschädlich, weil das war Geld, das die meisten Menschen zusätzlich die Sparquote ist massiv hochgehend, das haben die auf die Bankkonten gelegt. Also das war eine Gießkanne, die den Staat Milliarden gekostet hat, aber die Wirtschaft auch fast nicht gebracht hat. Gerade ein ganz kleines Klientel der wirklich ganz einkommensschwachen, die das Geld wirklich fürs tägliche Leben gebraucht haben, haben es genutzt. Aber ab der unteren Mittelschicht, wo schon eine Sparquote da ist, hat es einfach die Sparquote erhöht. Also es gibt durchaus Sparmaßnahmen, die nicht konjunkturschädlich sind. Und auch zum Beispiel Maßnahmen wie eine Pensionsreform, längeres Pensionsantrittsalter, das würde der Wirtschaft eher helfen. Das würde eher den Fachkräftemangel reduzieren. Also gibt es durchaus sinnvolle Maßnahmen. Auch vorsichtig muss man natürlich sein bei Sparmaßnahmen zum Beispiel, die eine sinnvolle Infrastruktur sind. Infrastruktur ist auch immer so eine Sache, aber einen sinnvollen Ausbau zum Beispiel notwendig, wobei auch hier zum Teil übertrieben viel Geld ausgegeben wird in der Breitbandförderung in Österreich, aber dass durchaus zum Beispiel eine bessere Ausstattung der Telekommunikationssysteme, auch der Ausbau der Bahninfrastruktur, die kostet schon sehr viel und die konjunkturellen Effekte sind natürlich kurzfristig mal beim Bau. Langfristig hat das schon auch einen Sinn, wenn wir bessere Bahnverbindungen haben. Aber wie gesagt, bei solchen Sachen zu stark reinzuschneiden, das könnte ein Problem sein. Aber man kann durchaus, es gibt glaube ich schon genügend Bereiche, wo man Effizienz erhöhen kann, also im föderalen Abstimmung, bei den Gesundheitssystemen, auch Wirtschaftsförderungen direkt sind, glaube ich, nicht alle immer 100% notwendig. Gibt es durchaus Überförderungen, vor allem Unterschiede zwischen Bund, Länder und auch Kommunen fördern und oft gleich und nicht der eine weiß nicht, was der andere fördert. Und da gibt es dann eh diese berühmte Transparenzdatenbank, die nach wie vor nicht endgültig und abschließend befüllt wird. Also man kann schon sinnvoll sparen, aber es ist richtig, man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht den staatlichen Konsum einfach mit dem Rasenmäher runterfährt und so noch einmal die Konjunktur schwächt. Das ist ein durchaus heikler Moment. Auch,
Und gewisse Dinge braucht man halt, wenn ich jetzt an Deutschland und das Bahnsystem denke, genau. Wo wir jetzt auch schon die Meldung gekriegt haben gestern, dass wir auch in Österreich natürlich jetzt einen eingeschränkten Bahnverkehr haben, weil die Deutschen jetzt ausbauen müssen.
Aber man muss trotzdem sagen, natürlich in Summe, wir haben sie gerade vorher gehört, historisch höchste Abgabenquote mit 45%. Also grundsätzlich hat Österreich schon ein Ausgabenproblem. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist nicht so, wie die Einnahmen sind auf Rekordständen. Und das ist schon, der Staat hat sich halt einfach daran gewöhnt und auch die Bevölkerung einfach immer mehr auszugeben.
Ja, ich glaube halt einfach auch, dass das Wort Effizienz, so wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich das Schlüsselwort sein wird. Wobei ich persönlich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass einfach nur Bürokratieabbau auf einmal der große Gamechanger sein wird. Oder fehlt mir da einfach die Fantasie?
Naja, schau, es gibt zum Beispiel, nehmen wir Energieinfrastruktur. Nehmen wir zum Beispiel, gibt es mehrere Leitungsprojekte oder auch Pumpspeicherkraftwerke, da sind die Betreiber, die wollen das bauen, das Geld steht bereit, alles ist bereit, aber die Genehmigung ist nicht da. Und daran scheitert es dann. Und daran scheitert es, weil die Genehmigungen nicht da sind. Warum sind die Genehmigungen nicht da? Weil diese Verfahren sehr kompliziert sind, weil es natürlich Einsprüche gibt, weil Umweltschutzgruppen dagegen, da haben wir oft dann Klimaschutz gegen Umweltschutzthematiken und dadurch werden solche Projekte verzögert. Und da ist halt immer die Frage, die Regierung hat es im Regierungsprogramm drinnen, dass man eben hier versucht, solche Dinge zu beschleunigen, weil halt auch immer, da muss man halt sagen, das ist halt immer ein Interesse. Abtausch. Was ist wichtiger? Ist uns der globale Klimaschutz wichtiger oder ist uns eine lokale Umweltbeeinträchtigung wichtiger, die natürlich durch solche Projekte entsteht? Nun, wir wissen alle, dass eine 380 kV-Leitung nicht schön ist oder Pumpspeicherkraftwerk. Aber es ist halt in einer Welt durchaus sinnvoll. Das ist nur eins der Beispiele. Und da gibt es halt auch in anderen Bereichen, haben auch Unternehmen oft sehr viele bürokratische Vorschriften, die einfach, also eine Zahl beispielsweise, stammt von der Industriellen Vereinigung, die sagt, dass ihre Mitgliedsbetriebe 2,5% ihres Umsatzes bereits ausgeben müssen, um bürokratische Vorgaben zu erfüllen. Also das heißt, es fließt sehr viel Geld in Berichte, die halt dann geschrieben werden, wo man sich fragt, wird doch jemand lesen, wo das alles im Grundsatz gut gemeinte Ideen sind, aber wo einfach sehr viel Kapital und Arbeitskraft bei den Unternehmen gebunden wird, dass sie so nutzen könnten, um effizienter zu sein, um konkurrenzfähiger mit internationalen Wettbewerbern zu sein etc. Und das ist ja das große Problem, dass eben in Europa, weil das kommt jetzt doch sehr viel auch von der EU, hat es jetzt eh diese sogenannte Omnibus-Verordnung gegeben, wo jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein wenig entschärft worden ist, weil da geht es wirklich um Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gegenüber chinesischen Konkurrenten. Und wenn die das alles nicht machen müssen, können die natürlich entsprechend billiger produzieren und sich dann so am Weltmarkt besser durchsetzen.
Ja, und die sind natürlich auch
sehr einfach gesagt.
Ganz kurz noch zum Defizitverfahren, wenn dann Österreich quasi unter Kuratel halt von der EU gestellt wird, wie darf man sich das praktisch vorstellen? Da steht dann Brüssel da und sagt, Entschuldigung, das dürfte ausgeben, das dürfte nicht ausgeben, oder kommen dann Beamte aus Brüssel und rechnen mit?
Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Troika dasteht wie bei Griechenland 2010 war es, glaube ich, als das erstmal aufgeschlagen ist. Aber natürlich muss dann Österreich natürlich diese Pläne, diese Sparpläne vorlegen, einreichen und es wird quasi dann von der Kommission halt schon gutiert oder nicht gutiert. Das ist jetzt im Endeffekt, also wenn man dann Pläne vorlegt, die nicht so passen, dann wird es dort dann auch Änderungswünsche geben und denen muss man sich dann auch unterwerfen, sozusagen.
Das heißt, es bleibt eine spannende Zeit, um es positiv zu formulieren. Jetzt sind es trotz allem noch Prognosen. Wie sehr kann man noch hoffen, dass sich da irgendjemand verrechnet hat und es zum Beispiel gar nicht so schlimm ausschaut?
Natürlich, Prognosen sind immer die Fortschreibung der aktuellen Daten auf die Zukunft. Also natürlich haben wir immer eine Unsicherheit. Nur ist die Frage, jetzt wissen wir zum Beispiel, kommende Woche ist der 2. April, da hat Donald Trump bereits angekündigt, ganz harte Zölle auszupacken, auch gegenüber Europa, die sogenannten reziproken Zölle. Das heißt, er will alle Produkte, die aus den USA, also in den anderen Ländern, hier höher bezahlt sind, als die USA selber noch, zumindest auf das gleiche Niveau zu heben. Das gilt zum Beispiel für Autos. Da verlangt die EU höhere Zölle auf amerikanische Autos als vice versa. Und da ist anzunehmen, dass dann noch einmal ein ordentlicher Schlag für die europäische Wirtschaft kommt, der auch Österreich treffen wird. Also die Grundstimmung, die globale, und auch wenn sich die USA und China in einen Handelskrieg immer mehr verzetteln, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wahnsinnige sogenannte Aufwärtsrisiken sehe, wie das die Ökonomen immer schon so schön nennen, sondern eher glaube leider, dass, wobei ich vom Grund her immer ein Optimist bin, aber ich glaube, dass das eher noch einmal ein ziemlich hartes Jahr wird.
Ich wollte dich gerade fragen, blickst du gerade sehr pessimistisch in die Zukunft?
Ich sage immer, in solchen Momenten ist immer gut, sich schon zu erinnern, dass wir in einer tollen Welt leben. Wir leben in einem unglaublichen Wohlstand. Wir sind tausende Jahre nie gegeben hat und auch ehrlicherweise die letzten 70, 80 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg sind eine Ära des Friedens und des Wohlstandes, wie es in die Menschheit noch nie gehabt hat, des Massenwohlstandes. Und das heißt, also wir sind da schon, es ist irgendwie schon auch Jammern auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das alles bleibt, dass all diese Systeme auch so bleiben und vor allem die langfristige Finanzierbarkeit der Systeme. Das ist schon etwas, was mir Sorgen macht und deswegen ist eben, die Demografie ist eben so, wir haben zwei große Themen in diesem Jahrhundert, das ist der Klimawandel und die Demografie. Und beides sind wahnsinnig langfristig und sind auch sehr, da muss man sehr früh eingreifen, um was verändern zu können. Ich muss eigentlich, es ist wie ein Tanker, ich muss den Tanker lenken, lang bevor ich den Eisberg sehe, weil sonst ist es spät. Und das ist, glaube ich, das ist das, was mir Sorgen macht, ist, dass wir hier schon lange reden in beiden Themen, hey, da kommt der Eisberg, aber irgendwie wird es negiert.
Ja, solange man ihn noch nicht sieht, muss man ihn nicht fürchten.
Genau.
Gut, danke Jakob.
Bitte.
Ja, und das war's für heute. Weitere Details zum Budgetloch finden Sie wie immer auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.